Brillux. Mehr als Farbe.
Hey und willkommen bei Brillux zu Hause. Ich bin Erik Schroth, Interior Designer und euer Host. Und in jeder Podcast-Folge, da treffe ich super spannende Menschen mit sehr besonderen Geschichten rund ums Wohnen und ums Einrichten. Wen ich heute kennenlerne, ich habe ehrlicherweise überhaupt gar keine Ahnung. Denn jede Begegnung, die ist auch für mich eine totale Überraschung. Aber zum Glück bekomme ich von meiner Redaktion immer ein paar Notizen mit. Und jetzt bin ich total gespannt, Daniel zu treffen.
Jetzt weiß ich natürlich auch, warum hier heute Rosen im Studio stehen, weil normal ist es hier nicht so rosig, also die Zeiten schon, aber nicht die Optik. Daniel Völz ist da, hi.
Hallo Erik, freut mich sehr, dabei zu sein.
Ich freue mich total, weil ich glaube, es ist nicht das erste Mal, aber es kommt ja selten vor, dass ich schon von vornherein weiß, wenn ich die Person sehe, wer sie ist. Du warst Bachelor, wann war das, 2017?
18? 2018, wir haben 2017 aufgenommen, 2018 hatte ich die Ehre sozusagen. Dass ich hier Rosen sehe, das ist mir tatsächlich, ich habe dies gar nicht bemerkt, als ich reingekommen bin.
Ja, warte mal ab, wenn ich dir gleich die letzte hier gebe. Das hast ja du damals gemacht. Ich habe gerade gesagt, man sieht dich natürlich und dann zumindest weiß ich, wer du bist. Ich kann dich einordnen. Ich weiß aber überhaupt nicht, was du mit Interior oder beziehungsweise hier mit unserem Podcast zu tun hast.
Ich auch nicht. Das ist ja die gute Frage.
Das finden wir natürlich zusammen raus. Ich habe wie immer von der Redaktion hier ein paar Karten bekommen. Ich drehe einfach mal um und wir starten.
Leg los.
Und da steht drauf, Überraschung, ich habe heute leider keine Rose für dich.
Das finde ich schade. Machst einen sehr sympathischen Eindruck.
Wäre das eine Option?
Du.
Können wir heute eine Dating-Folge draus machen? Ich wäre am Start.
Das Einzige wäre, meine Freundin könnte da was dagegen haben.
Aber die ist ja jetzt nicht hier.
Ja, das ist ja...
Aber ja, wir haben gerade schon drüber gesprochen. Du warst einmal der Bachelor, einer der Bachelor.
Genau.
Daher kennt man dich wahrscheinlich. Guck mal direkt weiter auf die nächste Karte. Mhm. Und da steht Neuseeländer, Amerikaner oder Deutscher?
Alle drei.
Hast du alle drei Staatsbürgerschaften?
Ich bin Neuseeland geboren. Bin hier in Deutschland, ich bin mit, was war ich da, 3,5, bin ich mit meiner Mutter nach Deutschland gezogen, nach Berlin. Meine Mutter kommt aus Berlin und mein Vater ist Amerikaner und dadurch kommt die amerikanische Staatsbürgerschaft dazu. Meine Eltern haben sich getrennt beziehungsweise geschieden dann und dann bin ich tatsächlich mit meiner Mutter, da war ich 11, sind wir nach Amerika ausgewandert sozusagen.
Wohin?
Also nach Florida.
Habt ihr euch aber auch ein unangenehmes Fleckchen dieser Erde ausgesucht? Also jetzt so rein geografisch, sagen wir es mal so.
ganz schrecklich. Also das war tatsächlich, ich war 12, weil ich weiß noch, es war kurz davor, ich glaube kurz vor der 7. Klasse war das. Und das war, da ist man ja glaube ich 12, ja. Auf jeden Fall war das der große Punkt, war dann letztendlich, meine Mutter hat mir die Wahl gegeben, meinte so, okay, pass mal auf, also... Sie wollte nach Amerika. Wir hatten ein Ferienhaus in Florida. Meine Mutter war immer, hat mir viel ermöglicht und also tolle Kindheit, durfte rumreisen und sonst was alles.
Das hört sich auf jeden Fall ganz danach an.
Aber sie selbst war dann auch so, ich will jetzt nach Florida ziehen. Und sie selbst ist Synchronproduzentin und so gewesen. Viele in meiner Familie haben mit Synchron auch zu tun.
Aber ich finde, deine Stimme, die hört sich auch dementsprechend an. Also trainiert man die so tief runter oder ist das tatsächlich Natur?
Ich glaube, das ist tatsächlich Natur. Ich bin auch Synchronsprecher. Also kommt auch mit dazu. Aber um wieder kurz auf die Geschichte zu kommen. Sie wollte nach Florida, meinte dann so, pass auf, also entweder du gehst ins Internat, irgendwo in den Bergen in der Schweiz sollte ich sein, oder du ziehst mit nach Florida. Naja, gut.
Was machst du da?
Ich kannte Florida halt aus Sommerurlaub und sonst was alles. Bin ich lieber am Strand.
Und warum Neuseeland?
Mein Vater hatte geschäftlich dort zu tun und ist mit meiner Mutter dort runtergezogen. Also es ging über ein paar Jahre. Und eines Abends hieß es dann, komm, wir bringen einen Sohn in die Welt.
Ja, machen wir mal. Gucken mal, ob wir heute auf den Fidschis oder Neuseeland. Neuseeland.
Genau.
Superschönes Fleckchen Erde. Und in Deutschland wohnst du jetzt wahrscheinlich?
Genau, ich bin 2018 bin ich zurück nach Deutschland gezogen.
Aus Amerika,
aus Florida auch.
Oh,
davor habe ich 20 Jahre in Amerika gewohnt. Ich habe zuletzt in Florida, davor war ich in Los Angeles. Dann davor war ich in New Orleans, weil ich war dort auf der Uni und davor war ich auch in Florida. Also es war so wieder so ein bisschen wieder nach Hause kommen.
Ich stelle mir das total spannend vor, unabhängig davon, dass natürlich die Staaten oder auch Städte, die du gerade genannt hast in Amerika, ja schon für sich total kulturell auch unterschiedlich sind. Mhm. Aber vor allem auch, wenn ich jetzt den Bogen spanne zu unserem Thema hier, also so Interior und so, ist es natürlich auch faszinierend, wie unterschiedlich oder vielleicht auch wie ähnlich so Wohn- und Lebensstile irgendwie aussehen, sei es in Neuseeland, Amerika, in Deutschland. Aber bevor wir darauf eingehen, vielleicht steht das ja sogar auch noch irgendwie ein bisschen auf den Karten. Mich interessiert es auf jeden Fall. Bin ich neugierig, was du mitgebracht hast? Du hast ja einen Gegenstand in dieser kleinen braunen Tüte. Da knistert sich schon.
Passt auch gerade noch so rein.
Und du grinst schon so. Oh Gott, was ist das denn? Wie süß. Okay, für alle, die jetzt gerade nicht im Videopodcast zugucken, wir haben hier Miniatur-Lackschüchen, die jetzt übrigens gerade ja wieder so angesagt sind, so Slipper.
Ja, ja, das ist so schon damals dem Trend weit voraus. Das sind tatsächlich meine Schuhe.
Und zu welchem Anlass gab es die?
Die waren, also man guckt hier rein, das ist ganz lustig, das sind Größe 25, glaube ich.
Oh Gott, ist das nicht so ungefähr meine Schuhgröße heute noch?
ich bin, also muss sagen, also ich komme aus einer Schauspieler- und Künstlerfamilie und hatte, ob das jetzt mein Großvater war, meine Mutter, mein Onkel und auch meine Großmutter, alle standen in irgendeiner Art und Weise auf der Bühne, hinter Mikro oder vor der Kamera. Und da war das früher recht normal, dass man halt irgendeine Premiere oder irgendwelche
brauchte das feierlichen Kind auch Lackschüchen.
Genau, da brauchte der kleine Daniel, brauchte da seine Lackschuhe. Und das Lustige ist, ich habe die ewig lange, ich wusste gar nicht, dass die noch existieren. Und in der Corona-Zeit war ich in Amerika 4-5 Monate lang. Und in der Zeit hat meine Mutter viele Sachen aus so, was weiß ich, alten Kisten
rausgeholt. Deine Mutter, die ist noch in Amerika?
Nee, die ist jetzt 2021, gezogen. Aber die war in der Zeit, lustigerweise, ist sie nach Deutschland gekommen und ich bin nach Florida. Und es sollte eigentlich nur ein kurzer Urlaub sein und dann Lockdown und so weiter. Meine Mutter hat ausgemistet und hat mir halt meine alten Lackschuhe ins Regal gestellt.
Ich finde das so
süß,
das erinnert mich daran. Gut, da wären sie jetzt ein bisschen groß, die immer im Auto vorne am Spiegel hängen. Ne, so.
Ein bisschen groß dafür.
Ja, und ich finde, die Lackschuhe, die passen ja dann auch schon wieder zu deiner kleinen Bachelor-Karriere oder dem kleinen Ausflug. Es ist ja schon ein paar Jahre her. Aber was ist es denn, was dich bewegt hat, wieder zurückzukommen nach Deutschland? Der Job oder?
Ja, also es war für mich, ich fühlte mich nicht erfüllt in Amerika. Also ich habe keine eigene Familie, war auch zu dem Zeitpunkt, war ich auch nicht liiert und habe irgendwie gedacht, so, okay, was ist das nächste Kapitel? Werde ich für immer jetzt hier in Florida sein? Ich war dort Immobilienmakler und konnte auch meinen Erfolg feiern, aber es hat mich nicht erfüllt. Mhm. Und da habe ich dann.
Gerade wenn man aus so einer kreativen Familie kommt.
Ja, irgendwie schon. Und ich muss auch sagen, jetzt werden viele Leute sich an den Kopf fassen oder lachen oder sonst was. Ich habe auch Berlin ein bisschen vermisst. Mittlerweile freue ich mich natürlich auch, wenn ich dann mal wieder ins Sonnenland zurückreisen darf. Aber ich habe das ein bisschen vermisst und ich habe auch gemerkt, also es war wichtig für mich, nach Deutschland zu ziehen, weil ich mich so ein bisschen, wenn man möchte, so ein bisschen mich selbst gefunden habe.
Und das heißt, was, wenn du sagst, beruflich hat dich das nicht erfüllt, was erfüllt dich heute? Was erfüllt deinen beruflichen Alltag?
2016 habe ich das in Florida hab ich das realisiert. Ich habe dort mit einer alten Theatergruppe, mit der ich früher zu tun hatte in der Schulzeit, habe ich ein Theaterstück aufgeführt. Und das war ein sehr, sehr dramatisches, sehr emotionales Stück. Und das war so ein Drei-Personen-Kammerspiel. Und da habe ich einfach gemerkt, so, das ist es. Es
die
ist
Schauspielerei?
Die Schauspielerei, die Performance, wenn man so möchte. Also ja, Entertainment. Aber ich möchte Emotionen erwecken. Also ob das Lachen, ob das Weinen, ob das vielleicht Zorn, vielleicht ist einfach nur Lachen, oh Gott, ist sehr furchtbar oder sonst was. Aber wenn ich eine emotionale Reaktion aus dem Publikum kriege, dann weiß ich, dass ich meine Arbeit halt mindestens halbwegs getan habe.
Also eine Bestätigung in dem Moment natürlich.
Irgendwie schon, ja. Und ich merke das, also vielleicht ist das einfach, wie ich aufgewachsen bin in meiner Familie. Das wurde mir früh in die Wiege gelegt, so was man ausschöpfen kann aus so einem Job. Es wurde mir auch nie, also ich bin auch nicht an die Sache rangegangen, ich will jetzt berühmt werden oder irgendwie sonst was, wie
sondern
viele
so
andere
die Passion,
Leute.
So die Leidenschaft.
Genau, und da war das, weil ich dachte immer so, okay, wie mache ich, in Amerika bist du halt einer von wirklich Millionen Und dann so, vielleicht dann doch ein, irgendwo, wo wäre es dann vielleicht, naja, Deutschland und sonst was. Naja, ich redete mit einem Freund darüber und dann kam tatsächlich 2017 im Sommer mein bester Freund meinte dann so, du sag mal, ich habe hier eine Idee. Du wirst der neue Bachelor. Ich so, was jetzt, wie jetzt
das, irgendwie. Wie viel, da ist jetzt die Frage, wie viel hat das mit Schauspielerei zu tun? Pack doch mal aus.
Tatsächlich wenig, aber ich wusste, ich gebe mich so, wie ich bin in der Show und vielleicht, ich habe auch wirklich daran geglaubt, vielleicht findet man dort die Liebe des Lebens oder was auch immer. Das dann letztendlich nicht so war, okay. Aber
du bist immerhin in die Geschichte eingegangen als
Bachelor. Es ist tatsächlich, also ja, also es hat mir den Weg geebnet für andere Möglichkeiten und das war auch der Gedanke dahinter, wie viele, keiner geht da rein, ohne dass er im Fernsehen sein möchte. Ich habe es dann über die Jahre halt auch geschafft, diesen, sagen wir mal, das ist ja kein schlechter Ruf, aber so ein bisschen diesen Stempel Bachelor abzuwimmeln sozusagen. Ich habe Theater gespielt, ich habe Musical gespielt, ich habe Filme, ich habe Fernsehserien.
Ist das heute dein Hauptjob? Also bist du hauptberuflich Schauspieler?
Ja, ich würde sagen, ich bin hauptberuflich, bin ich Schauspieler. Allerdings kommt mein tagtägliches Brot vom Synchronsprechen. Das
passt natürlich zu deiner Stimme einfach auch gut. Ne?
es ist ja, also Stimmspieler, wenn man so möchte. Ist ja auch, man muss ja auch Schauspielern können, um das Klar. zu machen. Die zwei Jobs, die ergänzen sich sehr gut. Also ich muss keinen Text lernen beim Synchron, ich muss halt einfach nur da sein, ich muss mich nicht groß machen oder so. Ich kann.
Das ist quasi so das Homeoffice der Schauspielerei.
Wenn man so möchte. So,
man
aber
sieht dich nicht, man hört dich nur.
Genau. Und da ist tatsächlich, da finde ich auch so einen kreativen Auslass. Und das ermöglicht mir halt auch die Möglichkeit, auch mal Nein zu sagen, wenn dann mal wieder irgendein Format fragt oder irgendeine Rolle vielleicht vorgeschlagen wird, auf die ich keinen Bock habe. Also das ist.
Und wirst du ab und zu erkannt an der Stimme auch? Also gibt es Sachen, ich weiß ja nicht, in welche Richtung du so sprichst. Ist das viel Hörspiel, Film, Serien?
Also ich mache alles Mögliche. Ob das sei es Videospiele oder Fernsehserien.
Was spricht man denn in Videospielen?
Also ich habe eine markante, etwas so schon tiefere, massive Stimme.
Und du bist der Schurke.
Und ja, ich bin tatsächlich, ich bin immer der Soldat, der Polizist, der Feuerwehrmann, der Drogendealer, der immer irgendwas, was halt eine starke, große Stimme braucht. Und in Videospielen, gerade diese ganzen Ballerspiele und sowas alles, da bin ich oft dann die Sondereinheit. Oder
gib uns mal eine Hörprobe, komm. Ich bin jetzt hier, warte, dein Kontrahent, der dich angreift im Videospiel. Wir sind in einer designten Landschaft voller Möbel.
Okay,
und wir
okay,
müssen die hässlichen Möbel einfach rausschießen.
Hm.
Gib mir Anweisungen. Okay,
das wäre dann so ein bisschen so, du Erik von Brillux, hast dir wirklich gedacht, dass das Pistaziengrün mit dem Purpur gut zusammenpasst? Ich werd's dir zeigen.
Werbung.
Krasse Stimme, oder? Damit erweckt man auf jeden Fall Geschichten zum Leben und noch mehr Geschichten, die zum Leben erweckt werden und weitere spannende Stimmen sowie Wohnstories, die findet ihr natürlich bei Brillux Radio auf DAB+, im Web oder in unserer App. Wenn ihr mal reinhören wollt, den Link, den findet ihr in den Shownotes.
Werbung Ende.
Oh, ich lieb's. Wir sollten das ganz dringend genau in so eine Richtung bringen.
Sowas cool. So in der Art. Aber es ist, ich werde, um auf die Frage zurückzukommen, ich werde manchmal doch erkannt, ich habe also ab und zu mal so, ob ich jetzt hier drei Fragezeichen oder TKKG oder andere Hörspiele, wie gesagt Videospiele, ich selbst würde das nie denken, aber es kommen Leute, also auch aus dem eigenen Freundeskreis, kommen dann irgendwie so und sag mal, warst du bei drei Fragezeichen? Ich so, ja, wieso? Irgendwie so, ja, ich wusste es. Siehst du? Und dann ist dann meistens so ein Pärchen, das ich kenne, die hören immer abends zusammen Hörspiel, bevor die schlafen gehen.
Das mache ich ja auch, ja?
Ja?
Ich bin auch so ein Hörspielhörer.
Das machen wohl ganz viele Leute. Aber das ist, ja.
Aber bei Bibi und Tina habe ich dich noch nie gehört.
Nee, tatsächlich auch nicht. Aber da ist
zum Beispiel.
Das ist zum Beispiel lustig, Bibi und Tina, das sind ja, also es sind ja Teenies, aber die werden ja immer noch von den gleichen Leuten gesprochen.
Ja, ja.
Jetzt mittlerweile gar keine Teenies mehr sind. Aber die klingen ja immer noch so und das ist halt das Lustige. Also,
absolut.
Neben dem Synchron ist natürlich auch für mich ein großer Bestandteil auch das Schauspiel.
Und, wo können wir dich bewundern?
Ich habe jetzt gerade, ich überlege gerade, was jetzt als nächstes so
neu. Konnten wir dich schon sehen.
Also abgesehen von dem, was man ja durch die den
die rosigen Zeiten deines Lebens. Ja,
der Schnittblumenverkäufer, den muss ich nicht mehr verkörpern. Aber tatsächlich, also richtiges Schauspiel. Ich habe jetzt hier, letztens wurde ich ermordet bei der Soko Potsdam.
So eine Leiche könnte ich mir auch mal vorstellen. Ja, das spielen. Da würde mein Talent auf jeden Fall reichen.
Da war ich so ein ganz ekliger Vermieter, der dann ermordet wird, aus mysteriösen Gründen. Und so eine Sachen oder halt, ich mag Film, mag ich sehr, weil ich mich da ein bisschen mehr so in die Figur reinarbeiten kann. Und hatte jetzt gerade auch wieder, ich habe einen Kurzfilm gedreht, wo ich mal dann einen Vater spielen durfte, der seiner Tochter dann das Boxen, das Spiel spielt in den 90ern, als Frauen noch nicht boxen durften, also professionell. Und so eine Geschichte. Also es ist nicht unbedingt immer dramatisch, nicht unbedingt immer Comedy oder so.
Aber vielfältig.
Alles Mögliche, ja. Also ich will mich auch selbst als Schauspieler noch versuchen, verschiedene Sachen, verschiedene Geschichten zu erzählen. Und darum geht's eigentlich. Geschichten erzählen und Leute eine Freude machen.
Also ich finde, ich kann mich dich sehr gut als Episodenrolle bei Bridgerton vorstellen. Vielleicht so, oder was gibt's da noch? In so historischen Outfits sieht's bestimmt auch gut aus.
Ja, ich krieg tatsächlich viele Anfragen für diese Typ, ich sage jetzt mal, ohne jetzt zu viel zu erzählen, von diesen Arztserien, sagen wir mal so. Und da ist dann doch öfter mal da, dass man denkt so, ah, okay, ja, gut, da könnte ich
mich... Wäre das was?
Ja, schon, ja. Aber es ist halt auch immer eine Konstellationsfrage. Also ich weiß, ich hatte das ein paar Mal, da war ich dann tatsächlich zu groß, um dann die...
Das ist, glaube ich, echt oft ein Thema. Das ist ein
Problem.
Ne?
Aber bei anderen ist dann die Größe auch wieder wichtig, weil vielleicht ist so ein ganzer Cast recht groß. Also... Als Schauspieler muss man da echt, das heißt dicke Haut haben, aber man muss halt, es ist immer...
Es sind viele Oberflächlichkeiten, die da einfach auch noch
spielen. Ja, aber auch einfach eine Berg- und Talfahrt, also ja. Zusage, Absage, man Hoffnung darf man sich sowieso nicht machen, aber man würde sich ja trotzdem freuen, aber ja, das
meine Mutter hat immer gesagt, als so die Zeit kam und ich wusste, okay, ich werde hier nicht der Riese. Und da habe ich immer gesagt, ach, ich bin so klein, dann bin ich jetzt gar nicht. Aber da sagte sie immer, weißt du, die großen Schauspieler dieser Welt, die sind alle so klein. George Clooney, Brad Pitt und so weiter und so fort. Da hat sie dann immer irgendwann, da gab es noch keinen, ich weiß nicht, ob es Google gab oder so, irgendwo hat sie dann immer die Größen der Schauspieler rausgesucht. Und das stimmt ja, dass häufig Schauspieler gar nicht so groß sind. Und dann stelle ich mir natürlich schwierig vor, wenn man dann 1,90 ist. Und ja, es muss im Bild halt dann doch irgendwie immer passen, ne? Ich bin natürlich immer noch neugierig, was dich eigentlich hier in unserem Podcast treibt. Mhm. Nächste Karte, hier stehen direkt ein paar mehr Stichworte drauf. Und da sind wir beim Thema, was ich hier eben auch schon angesprochen habe. Größte Unterschiede Wohnen Deutschland versus USA. Mhm. Das finde ich echt so spannend. Und ich mache so eine Einrichtungssendung bei Vox und ich höre ganz oft, ja, also bei den anderen Einrichtungssendungen, so in Amerika, die man dann immer so sieht, da reißen die mal eben an einem Tag irgendwelche Wände raus und mal hier ein neues Fenster, da ein neues Türchen. Warum macht denn ihr das nicht? Alleine baulich ist das ja eine komplett andere Welt.
Voll.
In Amerika und Deutschland. Wie sind so deine Erfahrungen, was die Leben, die Wohnunterschiede?
Also ist abgesehen von, also Thema 1 ist, glaube ich, Klimaanlage.
Oh ja, bist du Team Klimaanlage
ich
oder?
Ich bin volle Team Klimaanlage. Also ich finde es aber auch, das ist letztendlich der größte Fortschritt, den wir in der Menschheit vielleicht gemacht haben, was den Komfort angeht.
Ich meine, Lüften ist auch was Tolles. Was sehr Deutsches, ja, ich gebe es zu.
Stoßlüften. Aber ja. Das ist, ich habe letztens mitbekommen, dass Amerikaner das für sich entdeckt haben.
Stoßlüften ist wahrscheinlich so ein TikTok-Trend oder sowas gewesen. Ja,
wurde dann irgendwie so, ey Leute, passt auf, also ich mache die Fenster hier auf, ich mache die Fenster da auf und dann auf Englisch haben die gesagt, I'm burping the house. Ist wie so Tupperware, so die Luft raus. So wird das halt dort erklärt. Und die Leute so, ja, das ist ganz toll, da kommt frische Luft rein. Und ja, und es ist so wirklich so...
Ich habe, glaube ich, wirklich auf TikTok so ein Video dazu gesehen, ja. Vor ein paar Monaten. Jetzt, wo du das gerade erzählst. Ja. Ja gut, aber man muss ja sagen, Bausubstanz und sowas, es ist ja auch unterschiedlich, wie da gelüftet werden muss oder nicht. Aber wenn du mal so in die Zeit zurückgehst, als du in Florida gewohnt hast und jetzt wohnst du in Berlin,
ja.
Gibt es... Unterschiede, wo du sagst, okay, das ist ganz, ganz klar. Ich weiß nicht, in Amerika hat jeder zweite einen Interior Designer. In Deutschland ist das absolut noch nicht so weit angekommen. Wie ist deine Erfahrung?
Ich glaube, ich habe das selber, als kleiner Junge habe ich das live miterlebt. Meine Mutter ist alleinerziehend und dadurch durfte ich dann immer mit Hand anlegen, wenn es irgendwie, was weiß ich, streichen, irgendwelche Arbeiten oder sonst was. Es wird einem nicht nur sehr gesellschaftlich sehr unter die Arme
gerieben,
oder? Nee, sondern so, es wird halt so, du kannst es an einem Wochenende, kannst du dann dein Zimmer umrichten, umbauen oder sonst was. Du meintest vorhin, wie die Häuser gebaut sind oder wie die Wohnungen auch zum Teil, es ist Holzkonstruktion, das ist ganz groß, auch manchmal ist halt das Fundament oder dann in Florida, ist ja viel mit Flutwasser und so zum Teil,
genau.
Da sind dann, was weiß ich, die ersten zwei oder anderthalb Meter oder so sind dann Stein und dann der Rest ist Holz, auch dann der ganze zweite Stock und so weiter.
Der fliegt dann auch gerne mal weg, wenn da wieder so ein Wirbelsturm kommt. Da denke ich immer, warum wird denn da nicht massiver gebaut? Aber es ist halt einfach so.
Ich war Immobilienmakler auch zeitlang dort, bevor ich meinen Sprung in die Medien nach Deutschland gemacht habe. Und das war auch immer die Frage, gerade so wenn ich habe mich dort spezialisiert, zum Teil Deutschen dort den Traum in Amerika sozusagen zu erfüllen. Und genau die Frage kam auch immer, sag mal, wie ist das denn alles hier gebaut?
Also optisch ist das hier ein totaler Traum, aber husten Sie bitte nicht zu heftig, das könnte hier alles auseinanderfallen.
Ja, beziehungsweise wenn du halt mal zu hart gegen eine Wand knallst oder so. Oder
ist halt durch. Fällst,
ja, da geht's halt einfach durch. Und du hast halt diese Platten, also was ist hier, Trockenbau letztendlich, also diese Steinplatten.
Das kennen wir ja bei uns auch, aber damit wird hier verkleidet oder mal eine Wand gesetzt oder so innen.
Genau. Und da ist es ganz üblich, dass du halt auch das Gleiche für Außenwände zum Teil hast. Klar, du hast dann dazwischen mehr Isolierung und sowas.
Aber so richtig stabil ist es halt trotzdem nicht.
Ne? Ja, beziehungsweise du hast halt einfach den Vorteil, dass du natürlich Sachen umändern kannst. Und ich glaube, da ist das Große, was ich gelernt habe, anders als jetzt hier. Ich weiß, ich bin hier in meine Wohnung eingezogen, dachte so, okay, Altbau, gut, ist Altbau, das wird anders sein. Ist auch, also in Berlin, Altbau des Hauses 1898 gebaut.
Ja, das findest du natürlich in Amerika dann nicht so häufig.
Ja, aber machst man bei mir die Wand auf, da sind alte Zeitungen von 1922 drin und Bierflaschen und irgendwie Bauschutt und sonst was wurde einfach als Isolierung reingepackt. Ist nochmal eine ganz andere Nummer. Aber meine Steckdose umsetzen oder sonst was, das ist ja ein Riesenakt hier.
Du musst halt immer schlitzen, ja, das ist das Problem. Und du darfst es ja auch oft gar nicht so einfach, ne? Das ist
genau,
ja auch ein Thema.
Genau.
Aber wenn wir mal so übers Design sprechen, über die Einrichtung, wir haben alle, glaube ich, so dieses amerikanische Bild vor Augen, das wir auch aus 1000 Serien und sowas kennen. Mhm. Was ist neben der Klimaanlage für dich so der größte Unterschied, wo du sagst, das ist typisch Amerika und das ist wirklich typisch deutsch?
Also nennen wir mal das Kind beim Namen. Es ist halt auch viel Schein als Sein. Ne? Also,
ja, passt ja zu Haus.
Es gibt ja dieses Phänomen in Amerika, auch diese Mac-Mansions heißen die ja. Das sind ja so diese Häuser, die ja so reihenweise gebaut werden. Alles üppig und sonst was, aber vielleicht wirklich ein Meter zwischen den Häusern irgendwie. Also Grundstück null, aber dann halt Riesenhaus. Und es ist halt aber auch, muss man sagen, passt ja auch so ein bisschen in die Lebensart rein, ne? Also kulturell. Es ist, du kommst nach Hause, du bist der König in deinem Schloss sozusagen und dann soll das halt auch wie ein Schloss wirken. Das soll halt, und da ist halt
viel Prestige, ne?
Ja, also es ist weniger pragmatisch, als dann letztendlich einfach Hauptsache, das sieht halt gut aus. Es heißt ja auch nicht, dass das jetzt irgendwie qualitativ schlecht gebaut ist. Es ist auch gerade für deren Standards auch zum Teil super toll, aber es ist halt günstiger. Du baust mit Holz, ist günstiger als jetzt hier Stahlbeton oder irgendwie sowas.
Erinnert mich, wo du das so erzählst, so ein bisschen daran, ich baue relativ häufig auch TV-Kulissen und Sets. Es erinnert mich ein bisschen an Kulissenbau, ne? Wo wir natürlich auch aus einfachsten Mitteln, oft auch aus irgendwelchen Sachen, die andere wegschmeißen, wirklich Räume, Illusionen schaffen, die aber natürlich nicht dem Leben standhalten müssen. Aber so hört sich das natürlich ein bisschen an.
Ja, es ist alle, auf jeden Fall auch alles sehr viel kurzlebiger. Also es ist ja dort völlig normal, dass Leute ein Haus kaufen, das, was weiß ich, 20, 25 Jahre alt ist und sagen, oh ja, das Grundstück hier ist super. Und das Haus
weg und neu gebaut.
Komm, einfach ab und neu bauen. Und das ist diese Vorstellung alleine einfach. Erklär das mal einem jetzt hier Heinz Müller aus dem Ruhrpott, der sich jetzt gesagt hat, nee, das Haus ist gut gebaut und es ist ja, wird ja hier renoviert, ist ja das. So kennen wir es halt in Deutschland.
Ja, häufig, sagt, ja. Ne? Oder man setzt nochmal irgendwie was dran.
Ich bin
ist halt auch nicht so schnell abgerissen,
nee, wie aber dann ich
in so
auch,
Haus in Amerika.
Ich finde es auch irgendwie viel so, ich finde es viel schöner, wenn ich ein älteres Haus habe und dann da ranbaue und aus diesem älteren noch wieder, noch kann ja auch integriert werden.
Das sind so
werden.
Geschichten, die einfach diese alten Häuser ja auch mit sich bringen. Erzählen, wenn du dann sagst, in deiner Wand jetzt in Berlin, da sind halt Zeitungen von 1922 und Bierflaschen, wenn man sowas findet. Ich finde immer, dass das direkt so eine, es hat so eine kleine Magie. Ne? Man fragt sich dann, wie haben die Leute hier gelebt? Was ist hier wohl passiert? Und das ist natürlich alles weg, wenn es halt abgerissen wird.
Total.
Aber ja, du sagst, dass Amerika ist, und das ist wahrscheinlich einer der großen, großen Unterschiede, einfach extrem schnelllebig, was solche Dinge anbelangt, obwohl da ja auch viel zu uns jetzt nach Europa in den letzten 20, 30 Jahren rübergekommen ist, Globalisierung und so, also auch super spannend. Aber auch so die Raumaufteilung. Ich frage mich immer, wenn ich in so ein typisches amerikanisches Haus reinkomme, du stehst ja wirklich direkt mitten im Geschehen. Da steht dann mitten in dem Raum ein Sofa, meistens aber gar kein Fernseher, sondern das ist irgendwie so nur, ist das dann so ein Gesellschaftsraum? Oder wie ist das? Das ist ja bei uns auch ein bisschen anders. Den klassischen Flur, den gibt es da ja eher wenig.
Nee, Flur sowieso nicht, aber es ist halt auch so wie, ja, so diese klassische Raumaufteilung, wenn ich mir hier, ob das jetzt, ich gucke mir sehr gerne so Pläne an und so eine Sache, wenn ich mir denke, so irgendeines Tages werde ich mir ein Haus bauen und das wird dann so aussehen.
Wo wird das sein? Neuseeland, Florida, Deutschland, Berlin?
Das ist eine gute Frage.
Köln, Ruhrpott.
Weiß ich nicht. Ich träume ja tatsächlich davon, so einen alten Bauernhof oder so einen Landsitz modernisieren und dann irgendwie so ausbauen, dass ich da so, ich bin großer Autofanatiker, so eine große Garage. Und da sieht man das Amerikanische vielleicht schon wieder. So große Garage, großer, du meintest gerade eben so einen Gesellschaftsraum oder so. Aber ich finde das zum Beispiel sehr erfrischend, dass ich in ein Wohnzimmer oder einen Gesellschaftsraum reinkomme und nicht jetzt so einen riesen schwarzen Fernseher da habe, der vielleicht nicht an ist, sondern dass man halt da sitzt und sich auch unterhält. Ich weiß, das ist ja in den letzten Jahren auch ein bisschen mehr Trend geworden, dass diese, es gab ja früher in den 70ern so diese Conversation Pits hießen die. Und es war immer so abgesenkt und dann gab es so eine Sitzecke und da haben sich die Leute da hingesetzt und unterhalten, Cocktails getrunken. Und
die sind so eingesunken eigentlich, ne? In die Gesellschaft.
Genau.
Du sagst es gerade mit dem Fernsehen, ein lustiges Thema eigentlich, weil das ja jetzt auch in Deutschland zum Glück ein Trend ist, dass der Fernseher eigentlich viel mehr eingebunden wird ins Design. Also dass der so ein bisschen zurücktritt. Ich meine, die Dinger sind ja riesig geworden mittlerweile.
Ja.
Ein bisschen zurücktritt, aber so dieses Klassische wie in Amerika, dass dann oft ja auch im Keller so ein Fernsehzimmer irgendwie ist. Ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, so in meiner Klischee-Bubble ist das so.
Ja, nee, das stimmt schon.
Das gibt es ja hier bei uns eigentlich nicht so.
Nee, also ich habe das für mich selbst, habe ich es in meiner Wohnung so integriert. Ich habe einen Beamer und da fährt dann die Leinwand runter und die fährt dann tatsächlich, ich habe eine große Wand, da sind ganz viele Bilder dran.
Und die Leinwand fährt dann davor?
Und dann fährt die Leinwand davor runter und dann hat man halt ein Heimkino und man würde das gar nicht wissen. Aber das
kannst du dann zeigen. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, I'm so American, darling. Aber du bist ja so ein Autofan. Wäre das was für dich? Letztens habe ich irgendwo was gesehen, da hat sich einer ein Haus gebaut und wohnt im Penthouse und hat außen eine Garage für sein Auto. Einen Aufzug. Damit
im
quasi
Penthouse
der Lamborghini oder was auch immer der da gefahren ist, ich habe überhaupt gar keine Ahnung davon, der ist dann quasi außen in so einem gläsernen Aufzug bis nach oben vor die Tür gefahren und war so Teil der Wohnung dann.
Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, also für mich ist halt, ich mag ja dieses Garage, weil ich mich dann auch so ein bisschen klein so Rückzugsort, also Garage, Werkstatt. Ich merke, dass ich werde auf jeden Fall, werde ich so ein alter Typ werden, der dann so in seiner Garage und dann so, warte mal, ich habe das genau das richtige Teil dafür in meinen Elektroschuppen oder sonst was.
Also im Blaumann.
Ja,
weißes Feinripp-Shirt.
Ja, irgendwie so, wie immer du dir das vorstellst.
Alle haben jetzt gerade die gleichen Bilder im Kopf.
Aber mir geht es eher darum, so, dass es so ein. Das ist mein Rückzugsort. Also ich kann wahnsinnig runterkommen und mich entspannen bei so, ob das jetzt mechanische Sachen sind oder so Sachen reparieren, sauber machen, sonst was, alles so Meditation.
Das ist so ein bisschen emotionaler Eskapismus, nennen wir das
voll,
bei uns wie sagt man, im Fachjargon der Einrichtung, dass man sich eben genau solche Räume baut, wo man sich zurückzieht, wo man so dieser realen Welt ein bisschen entfliehen kann und sich so also einer Thematik widmet, die einem gut tut. Ne?
Früher gab es die Leute, die mit ihrer Modelleisenbahn im Keller dann Hobbyraum gefüllt haben oder sonst was alles. Ich glaube, jeder muss ja auch, ich meine, wir haben ja, der Alltag wird ja nicht weniger stressig.
Nee,
und
ganz im Gegenteil.
Ich glaube, dass jeder für sich, also jeder muss seinen Ruhepol finden, jeder muss seinen heiligen Ort sozusagen, seinen Rückzugsort. Und deshalb bin ich auch hier, glaube ich, weil also für mich ist die Wohnung, das Haus, das Heim, wo immer man zu Hause nennt, sollte eigentlich so ein innerer Tempel sein sozusagen. Du kommst nach Hause und kannst einfach, ich kann den Tag ablegen, hier geht's mir gut.
Ja, wenn man das schafft, hat man ganz, ganz viel richtig gemacht.
Auf jeden
und
Fall, ja.
Da ist es halt so, man braucht nicht immer das große Geld, um sowas zu schaffen, sondern es ist, geht um die Liebe, um die Persönlichkeit, die man auch in die Einrichtung steckt.
Ja.
Und das ist, glaube ich, auch so das Geheimnis. Und das lebe ich zum Beispiel in meinem Job, dass man ganz oft Inspirationen liefern kann und die auf ganz unterschiedliche Art und Weise und auch mit unterschiedlichem Budget umsetzen kann.
Mhm.
Also es geht nicht darum, dass wir ein Riesenschloss bauen müssen, um uns da drin wie in einem Schloss zu fühlen, sondern wir können das auch in der Einzimmerwohnung machen mit kleinen Mitteln. Ach, ich lieb's, jetzt werden wir hier ganz philosophisch. So, nächstes Thema auf meiner Karte. Feiertagsdeko in den USA. Persönliche Highlights. Das ist natürlich ein geiles Thema. Da gibt's nochmal Riesenunterschiede. Ich meine, Valentinstag, Halloween, Thanksgiving, kommt alles gerade auch so nach Deutschland in den letzten Jahren. Mhm. Aber wie sind da deine Erfahrungswerte, als du da warst?
Also es ist tatsächlich, also Halloween fand ich früher extrem spannend, weil also ob das jetzt die, also bevor es diese ganzen Animatronik, was weiß ich, mit Lichtschranke, dass da der Geist dir entgegenfliegt oder sonst was.
Das ist so irre, was es da mittlerweile alles gibt.
Ich weiß, ich war voll der Fan, habe auch meine Mutter immer wirklich belagert, so von, nein, wir brauchen diese Spinnenweben und so. Und dann hat die da irgendwelche, so, dann habe ich diese Watte, habe ich dann selber so gespannt, dass es aussieht, als ob da große Spinnweben am Haus kleben. Und ich weiß nicht, ich habe mich da voll so selber finden können, auch in dieser ganzen Euphorie. Also es ist ja eigentlich nur ein Abend und das alles baut sich darauf hin. Klar, man könnte jetzt sagen, oh, der Kapitalismus verkörpert sozusagen, was auch immer. Aber es ist halt auch einfach dieses Feeling.
Und es ist ja eine Welt, das Thema, was wir gerade hatten, eine Welt, die man erschafft.
Genau.
Natürlich eine sehr spezielle, aber eine, die halt einfach in Amerika ja ganz viel Kult und Kultur auch mit sich bringt. Ne?
Es lebt wirklich dieser Kult von der Vorfreude. Sei es Halloween, sei es Thanksgiving, gibt es ja auch dann noch. Dann kommt natürlich der größte, Weihnachten, mit den ganzen Weihnachtsbeleuchtungen.
Halloween, so. Nochmal zurück, was war so dein bestes Kostüm?
Mein bestes Kostüm war Edward mit den Scherenhänden.
Da kann man halt immer die Gläser so schlecht halten, das ist immer ein bisschen doof auf der Party.
Ja, das ist tatsächlich und ich hatte so richtig mit richtiger Schminke und so weiter, das war das größte Highlight, also da war ich schon älter, da war ich in der Uni, aber davor war mein Heiligtum, wie gesagt, Schauspielfamilie, kannten halt auch unter anderem Kostümbildner und jeder Junge entscheidet sich ja irgendwann, ich bin ein Monster, ich bin irgendwie Räuber oder ich bin Dracula. Und da war es für mich ganz klar, dass ich Dracula bin, also ein Vampir. Und hab dann, wie gesagt, da waren ich glaube, es war ein Kollege von meinem Großvater, der für ihn irgendwelche Anzüge geschneidert hat. Und da haben die mir einen richtigen Umhang, so Dracula-Umhang, außen schwarz, innen rot, mit so einem grünen Filz, der so hoch stand, mit so, ich sag mal jetzt in Anführungsstrichen, Juwelen dran. Also es war natürlich, du ziehst das Ding an als 10-, 11-jähriger Junge.
Du warst halt der Hingucker. Also wahrscheinlich.
Nee, darum ging es mir gar nicht.
Nee, aber alle haben wahrscheinlich geguckt auf so ein doch geiles und hochwertiges Kostüm, ja.
Nee, es ist so, wenn du so Kinder siehst, die voll in ihrem Bann sind, ob das jetzt hier, die haben ihr Spider-Man-Kostüm an und sie sind Spider-Man. Das ist, da kann sich jeder Schauspieler was davon abgucken, aber das ist natürlich diese, ich bin das jetzt wirklich, dieses Glauben daran, ich glaube, das ist es. Ich glaube, das ist das, was in Amerika viel ausmacht, ist halt wirklich dieser
voll
Glaube.
Einzutauchen.
Ja, das, also ob das die Deko ist für den Feiertag, der Feiertag selbst ist ja auch für viele so ein ganz strikter Ablauf, so okay, das wird gemacht, dann wenn sie gläubig sind, dann gehen alle in die Kirche und dann nach der Kirche gibt es dann das Essen mit der Familie. Es ist ganz so,
So strukturiert, ein bisschen wie bei uns ja auch Weihnachten, ne? Ist ja,
ja schon, ja.
Viele gehen Heiligabend dann auch noch nicht.
Ja, genau.
Aber wenn wir so mal allgemein diesen amerikanischen Deko-Wahn, ich liebe Deko-Wahn, nehmen, wie viel hast du davon mit nach Deutschland gebracht? Also wenn ich jetzt Halloween zu dir nach Hause komme, nach Berlin, sieht es dann auch so aus überall, die Watte zu Spinnweben und so?
Gar nicht.
Machst du gar nichts mehr?
Ja, gar nicht. Na gut, ich bin auch in der Wohnung, da ist es so irgendwie für mich selbst, glaube ich. Ich weiß nicht, ist mir das dann schon, das darfst du auch nicht vergessen, ich bin 40 Jahre alter Typ, der
na,
noch
und
alleine
mit
wohnt.
40 darf man Halloween dekorieren. Aber muss ich meine Lanze brechen.
Ich empfange, es wird ja hier auch nicht dieses Süßes oder Saures. Oder
also auch bei uns ist das so.
Gibt es ja noch.
Also
hier, ne?
Ich wohne in Köln und ich habe so ein kleines 50er-Jahre-Haus in so einer kleinen Siedlung.
Ja,
das
ja.
ist echt mittlerweile mehr. Bei uns geht man eigentlich an St. Martin auch singen. So okay. im Rheinland. Ich weiß nicht, ob das kennen wahrscheinlich viele auch nicht. Da geht man dann quasi von Tür zu Tür, singelt und kriegt singt und kriegt Süßigkeiten. Singelt. Ich wollte klingelt und singt sagen. Schönes Wort.
Aber man singelt vor
und
der
das
Tür,
ist mittlerweile an Halloween sogar noch mehr geworden.
Ich finde das ja toll. Also es gibt ja auch so ein bisschen so eine so ein Gemeinde-Feeling. Dass du dann sagst so, ach guck mal, da ist der Nachbarjunge. Wer bist du denn heute?
Ja, meine Nachbarn mit den ganzen Kids, die machen auch gerne eigene Party draus, also die Eltern. Dann gehen sie kurz mit den Kindern da um die ziehen sie durch die Straßen und dann haben die anderen auch Spaß.
Ja, das ist doch super.
Das ist halt für Jung und Alt und das ist ja auch schön, dass man sich da eben genau da sind wir wieder beim Thema, diese Welten schaffen kann. Weihnachten. Ich meine, Amerika ist der Inbegriff von Weihnachtsdeko und von Kitsch.
Ja.
Man muss es ja so sagen. Wie hast du das erlebt?
Also immer noch ist das so, dass also wenn, wie gesagt, es sind nur meine Mutter und ich und manchmal kommen dann, also jetzt meine Großmutter, früher mit meinem Opa hat man dann das manchmal auch noch bei denen gefeiert, aber dadurch, dass es ja eigentlich nur ich zu Besuch bei meiner Mutter bin, ist meine Mutter kommt dann immer jedes Jahr mit der Frage so, und soll ich jetzt die Sachen auspacken dieses Jahr? Ich so, ja, bitte mal, ja.
Und das ist ein Stück Kindheit.
Ja, also für mich aus Deutschland, was wir auch in Amerika hatten, ist dann halt die Weihnachtspyramide, wo ich dann als rabiater Junge natürlich immer die kleinen Flügel dann so gebogen habe, dass die natürlich ganz schnell fährt, was meine Großeltern gehasst haben. Aber halt so, ob das die kleinen Weihnachtsdekos, der Weihnachtsbaum an sich, auch das Weihnachtsbaum dekorieren, bei uns ist das so, dass der Weihnachtsbaum eigentlich schon, ich würde sagen, zur Halloween-Zeit fängt er schon an zu stehen.
Oh krass. Das ist
weil es einfach, gut, wo meine Mutter wohnt in Frankreich, ist halt in einem älteren französischen Haus. Also so französischer Landstil, so, also mit Steinen und so. Und das passt einfach sehr dazu. Dass dann hast du im Kaminzimmer, da sozusagen, also das, im großen Wohnzimmer ist ein großer Kamin, da steht dann der Weihnachtsbaum. Also da fühlt man sich, wenn man sich, egal ob du das zum ersten oder zum 20.000. Mal bist, fühlst du dich einfach sofort zu Hause, wenn du da reinkommst.
Das glaube ich, allein wenn du das schon erzählst. Kurz Hinweis an die Redaktion, ich möchte bitte ein Interview mit deiner Mutter führen, weil dieses Haus hört sich jetzt ziemlich gut an. Jetzt kommst du Neuseeland, Amerika, Deutschland, auch noch Frankreich hinzu. Also Wohnstile kennst du anscheinend aus den unterschiedlichsten Regionen.
Ich kenne sie sehr gut. Das Lustige ist, das Haus in Frankreich ist interessant, weil das, ohne das jetzt groß abzuschweifen, es ist von Amerikanern tatsächlich in den 60ern dort in Frankreich gebaut worden. Die
massiv
wollten,
oder?
Massiv, natürlich.
Mit französischer Douglasie.
Nee, das ist halt das ist so dieses Typische, was man halt ist in Südfrankreich. Das ist halt dieser beige-peach-farbene Steine und dann halt daraus ein Haus bauen. Es ist wirklich treu diesem alten Stil so gebaut, massiv, aber halt mit Dimensionen. Also die Räume sind halt nicht kleine französische Räume und Türen, sondern da kann man auch als normaler Mensch normal durch die Tür gehen. Und dadurch verleiht es sich ein wahnsinnig großzügiges Gefühl, wenn du durch das Haus gehst.
Die Frage ist natürlich, was definierst du als normaler Mensch? Also ich bin ungefähr 1,55, du bist ungefähr 2 Meter. Nee, wie groß bist du wirklich?
1,90.
Das sind ja auch schon Dimensionen. Da bist du ja eigentlich in Amerika, wo alles generell immer größer ist, fast besser aufgehoben, oder? Gibt es da schon Probleme mit 1,90, was so Betten und sowas alles anbelangt?
Ja, eigentlich nicht. Also ich habe gerne Platz, ja. Aber ich kann auch von der Stange kaufen. Also das ist noch gerade noch mal
Ist noch machbar.
Gut gegangen. Aber muss man sagen, also in Deutschland gibt es ja auch viele große Menschen.
So, abschließend persönliches Highlight, was USA-Deko anbelangt, Festtagsdeko.
Ich würde sagen, also das große Phänomen, vielleicht anders als hier, ist, dass es auch zwischen den Feiertagen ist alles in den Kisten. Also gibt es die Weihnachtskiste, dann gibt es die Halloween-Kiste oder Kisten. Und es ist halt doch ein richtiger Akt, aber gerade so Weihnachtsbeleuchtung und so. Ich bin selbst als kleiner Junge, habe ich dann irgendwann gesagt, so, ey Mama, ich mach das. Und dann musste ich dann auch wirklich dann aufs Dach gehen und die Weihnachtslichter und so, das war mir ganz wichtig. Es ist mir jetzt im Nachhinein erst irgendwie klar geworden, wie absurd das eigentlich auch ist.
Wenn aber schön. Und ich finde, so, das, was du gerade sagst, ist ja eigentlich das, was wir bei vielleicht möglichen Unterschieden, die da sind, oder vielleicht sind sie auch gar nicht mehr so groß, jetzt zwischen amerikanischer Deko und deutscher Deko, das hat sich ja schon ein bisschen angepasst, hier ist der Wahn ja auch größer geworden und bunter, ist doch, was alle verbindet, genau dieses, wir gestalten das gemeinsam, wir schaffen Erinnerungen beim Baumschmücken, beim Lichterketten aufhängen, beim Halloween dekorieren, das sind ja Dinge, die wir unser ganzes Leben lang mittragen und die uns immer wieder für einen kleinen Moment auch zurück in den Moment, als wir das vielleicht das erste Mal gemacht haben oder immer gesehen haben, wie das jemand macht,
ja, so zurückkatapultiert. Ich finde es sowieso, ich finde es sehr interessant, wie unterschiedlich die Einrichtungsstile sind. Ob das jetzt so ein Feiertag-Ding ist oder generell. Also es gibt ja sowas, weiß ich hier, Team-Wand-Tattoo. Dann gibt es auch Leute, die dann so,
ja,
um Gottes Willen.
Ja, die gibt es, das stimmt.
Ja, aber es gibt ja, also da sind wir auch wieder dabei, für jeden, wie dir das eigene Schloss zu Hause sich auch anfühlt, ja, und aussieht. Für manche Leute, oh Gott, doch nicht dieses Knalllila mit dem Chromtisch und dann auch die schwarzen Kissen dazu oder so. Andere sehen das und sagen, oh ja, genau mein Ding. Ist auch meistens genau die mit der flippigen Strähne im Haar vielleicht. Findet das total toll. Und wiederum andere Sachen sind vielleicht viel zu langweilig, wenn alles
oft
so
ist ja, wie man
beige
wohnt.
Und sonst wie.
Und das ist ja das Schöne, ich sage mal, das ist so ein bisschen so eine Charakterisierung oder Personifizierung der Person, die in diesem Raum lebt. Und was du gerade sagst mit der flippigen Strähne und dann sieht man die Person und denkt so, ich kann mir vorstellen, wie du wohnst. Manchmal ist es auch total überraschend und ich liebe genau diese Vielfalt, dass eben jeder auch sagen kann, ich liebe das und das gefällt mir nicht und umgekehrt ist es genauso.
Ja.
Und jeder darf einfach leben und darf sein und darf dekorieren, wie er oder sie das möchte. Und ich finde das total schön. Und das ist ja auch, ja, es ist einfach die Vielfalt. Und ich finde, Vielfalt generell ist so das wichtigste Gut, was wir auf der Welt haben, weil das macht unsere Welt auf allen Ebenen so einzigartig und so besonders und immer wieder aufregend.
Ja, voll. Ich meine, ich bin in, wann war das? Das war, ich war in New Orleans auf der Uni. 2005 war das, genau. Da ist ja dieser Orkan, Hurricane Katrina, gekommen. Hat die Stadt überschwemmt, ich musste weg. Meine Uni hat geschlossen für über ein halbes Jahr und ich bin nach Berlin gezogen kurzzeitig, ein Jahr lang, um dort weiter zu studieren. In der Zeit bin ich halt in meine alte Kindheitswohnung, die noch hier in Berlin war, und dachte so, nee, was war ich da? Da war ich 20 und dann so, jetzt wird neu eingerichtet. Und wie man mit 20 vielleicht unerfahren an die Sache rangeht, dachte ich so, okay, heute kaufe ich Kunst.
Oh, das ist ein Klassiker.
Ja. Und ich habe mich ausgetobt.
Warte ganz kurz, du warst 20, wie alt bist du jetzt?
40.
40, 20 Jahre zurück. Oh, da waren da nicht diese klassischen Pop-Bilder, wo man den Mund so groß hatte und sowas?
Ja, aber ich bin ja nicht so wie die anderen.
Ach, doch.
Ich sag mal so, ich einen Schritt nach vorne. Meine Mutter ist dann irgendwann nach Deutschland gekommen und meinte so, was ist denn hier los? Hier will man sich ja einen Strick drehen. Das ist ja so deprimierend
wie
hier.
Charmant.
Ich habe eine riesen 3x3 Meter Leinwand gefunden mit Eisbären auf einem Eisfloß in der Arktis, schwarz-weiß. Und alles
vor.
Diese ganzen Schwarz-Weiß-Fotos, die ich selber so, das ist, ja, ernst.
Das ruhig. Ist erwachsen.
Genau. Und habe mich gewundert, warum ich mich so dann, das habe ich alles so im September habe ich das gemacht und dann kam dann auf einmal der November, der Dezember,
und es wurde
Januar,
immer
Februar, immer düster. Man wacht auf, sieht schwarz-weiß Bilder von Eisbären und wundert sich, warum man schlechte Laune hat.
Aber ja. Siehst du, das sind ja auch Erfahrungswerte. Heute machst du es wahrscheinlich dann einfach ganz anders. Daniel, ich gucke hier nochmal auf mein schlaues Kärtchen. Da steht nämlich als nächstes Berliner Schnauze versus super nette Amerikaner. Da ist natürlich auch ein bisschen die Kulturklatsche in den beiden
Klar.
entgegensetzen in den Städten und Ländern.
Ja.
Wie erfährst du das? Bist du ein anderer im verbalen Umgang in Berlin als in Amerika?
Ich glaube, vom Typ her bin ich der gleiche. Ich bin in Amerika, glaube ich, ein bisschen mehr der Entspanntere. Es gehört so ein bisschen zu dem Vibe, wenn man so möchte. Ich glaube aber, dieses Berliner Schnauze, das habe ich, ob es mein Großvater ist, meine Familie generell, da wird nicht um den heißen Brei rumgeredet, da wird einfach direkt gesagt, die Meinung, und das ist manchmal auch ein bisschen schwerer zu verkraften. Aber ich glaube, das ist auch, was mich auch wieder zurück nach Berlin gezogen hat. Also ich habe es doch ein bisschen vermisst, so dieses Direkte. Die Berliner Schnauze ist ja sehr grob, aber sie ist sehr herzlich.
Und die Amerikaner, das ist alles sehr... Ja, man will niemandem zu nahe treten, nach außen hin und so. Aber so richtig weiß man oft auch nicht, wo man so dran ist. Dann,
genau. Ne? Und da ist dann, also ähnlich gibt es sowas in New York vielleicht oder so. Da ist auch ziemlich klipp und klar, wenn du jemandem die Vorfahrt nimmst oder was auch immer, wird man auch angeschrien. Aber ich weiß nicht, also ich bin damit aufgewachsen und ich finde das einfach, ich finde es erfrischend und es ist viel einfacher. Einfach, wenn man weiß direkt, wo man dran ist. Da ist dann aber wiederum die Gastfreundlichkeit, die ich jetzt aus Süddeutschland kenne, sei es jetzt in Bayern oder meine Freundin hat eine Zeit lang beziehungsweise immer noch zum Teil in Zürich gewohnt. Und da ist halt auch, das ist halt sehr so, jo, du kommst du rein und das ist halt sehr freundlich, aber es ist genauso immer mit so einem leichten Hintergedanken so, aber wann geht der denn wieder? Und ist dann so, das finde ich irgendwie, ich will nicht sagen verlogen.
Und in Berlin kriegst du direkt...
Berlin ist so,
geknallt,
jetzt bist du da, ja, jo, setz dich mal erstmal hin, hier hast ein Bierchen.
Ist aber so, gut, wenn die jetzt wieder Jes war.
Erzähl mal, genau. Köln ist ja auch ähnlich, dass man ja auch, ist ein bisschen schroffer. Also nett.
Ja, aber Köln ist so, du findest schnell Anschluss. Ich höre ganz oft, wenn die Leute sagen, ja, die Rheinländer, also das ist ja schon nett, aber es ist immer so oberflächlich. Da sage ich ganz ehrlich, wenn ich abends unterwegs bin, als Fremder in Köln, kann ich mir sicher sein, dass ich irgendwo Anschluss finde.
Ja.
Ich muss ja jetzt heute Abend nicht die Freunde fürs Leben finden. Nee. Du brauchst ein bisschen, um so in diesen... so tief bei den Kölnern reinzukommen. Aber erstmal ist es nett und es ist offenherzig, man ist hilfsbereit, man hat eine gute Zeit zusammen, man will einfach den Moment genießen und das liebe ich total im Rheinland. Ich mag aber auch so die anderen Kulturen. Also ich finde, alles hat halt so die Berechtigung und alles hat so was für sich und da können wir vielleicht auch den Bogen wieder spannen zum Thema Amerika versus Deutschland, Germany. Es gibt total viele Unterschiede und so unterschiedlich ist es nicht, weil am Ende geht es immer darum, dass wir für uns herausfinden, womit und wo drin fühlen wir uns eigentlich wohl.
Ich finde es einfach, also das sieht man, wenn man in Amerika unterwegs ist. Wenn man, also gerade, ich sag mal, man nimmt immer das Beispiel am Flughafen, an der Bar vielleicht. Hast noch ein bisschen Zeit, denkst du so, ich trinke jetzt mal ein Bier. Stellt sich an die Bar und da sind zwei andere Typen vielleicht. Oder Frauen oder was auch immer. Und man steht da mit seinem Bier und man kann, ich würde sagen, zu 85% davon ausgehen, dass man angesprochen wird. Man hat vielleicht deine Mütze oder sonst was. Was immer, dein Hemd oder wo, einfach die Frage,
so, und
wo geht's heute hin oder so. Und dann kommt man ins Gespräch. Und auf einmal hat man ein Gespräch, das lustig ist, das vielleicht interessant ist. Die Leute wollen auch wirklich wissen, wo du herkommst und so. Und dann ist aber dieses Gespräch vorbei. Man geht getrennte Wege und man sieht diesen Menschen vielleicht nie wieder. Oder man bleibt in Kontakt oder was auch immer. Punkt ist aber, dass der Umgang mit Menschen, also das Leben ist einfach leichter, wenn man mit einem Lächeln durch die Welt geht. Und man ist halt auch einfach zugänglicher. Also ob das Leute einen ansprechen oder sonst etwas.
Und es kostet ja auch nichts. Und das ist das, ja. Ich finde, wenn wir alle so ein bisschen ab und zu in den Momenten, auch wenn wir gerade schlecht gelaunt sind, darauf achten und denken so, okay, ja, eigentlich hat mir mein Gegenüber ja nichts getan, dann geht es einem selbst auch besser.
Das ist schon ein ziemlich philosophischer Podcast, den wir
hier haben. Ja, ich merke auch schon, da können wir das Licht ein bisschen dämmen. Also. Nee, Quatsch, aber ich finde das, was du sagst, genau richtig und darum geht es, dieses Miteinander, aufeinander achten und aber eben auch gucken, was tut mir selbst gut und ich glaube, wir finden alle an irgendeinem Punkt heraus, dass es uns eigentlich selbst besser geht, wenn wir das ausstrahlen, was wir uns wünschen, was von anderen kommt. Und das vielleicht eben auch, und da sind wir beim Thema wieder von Einrichtung, dieses, ich finde irgendwann für mich heraus, wo fühle ich mich eigentlich wohl, womit? Und da ist der Stil völlig egal, da ist es egal, aus welcher Kultur ich komme oder nicht. Es ist ja schön, die eigene Geschichte mit einzubeziehen. Und ich finde, das hat auch das Gespräch gezeigt. Es gibt Unterschiede, ja, viele, aber am Ende ist es immer die Gemeinsamkeit, so eine Leidenschaft, so ein Gefühl zu erzeugen. Und nee, das finde ich einfach schön.
Ich merke das in Berlin, wenn ich auf der Straße laufe. Und es gibt ja manchmal so Straßenzüge, wo man jemandem entgegenläuft auf dem Bürgersteig. Und da hat man vielleicht schon Augenkontakt ein paar Mal gehabt, aber man ist noch 20 Meter auseinander, 15, 10, 5. Auf einmal steht die Person da, beziehungsweise man läuft vorbei. Wo ich da auch manchmal einfach sehr untypisch für Berlin, einfach so, guten Tag, irgendwie man grüßt.
Und die sagen, mein Gott, was ist mit dem los?
Ja, und dann manchmal schrecken die Leute so richtig so, wissen nicht. Andererseits meistens ältere Menschen, die dann so, ah, ah hallo, ja, ja, guten Tag. Oder,
ja, aber wenn man es natürlich erstmal nicht kennt, nicht gewohnt ist, ja, dass es und so das, passiert.
Man merkt aber, dass manchmal, also sei es der Kontakt zu Menschen, viele Leute sind einsam, aber auch einfach manchmal, letztens in einem Aufzug steht da einer mit wirklich knallgrünen Schuhen. Und ich so, ich muss einfach mal sagen, das ist einfach mal knaller Schuhe. Ach so, danke. Ja, ja, das ist ja, danke. Und es war einfach, wer weiß, ob das jetzt ein bleibendes Kompliment, ob der das jetzt mitnimmt oder was auch immer. Aber
in
einfach,
dem Moment hast du ihm ja irgendwie auch ein schönes Kompliment gemacht.
Ihm ist aufgefallen, dass ich die Schuhe angeguckt habe. Was wir in Deutschland sehr gut können, ist glotzen und oft mit vielleicht einem unbewussten, abwertenden Blick oder vielleicht beurteilenden oder sonst was, dass wir innerlich sagen, boah, tolles Auto, tolle Schuhe oder...
Aber warum nicht einfach auch mal sagen?
Ja, ne, und es ist irgendwie, es kostet ja nichts, wie du gesagt hast.
Das stimmt.
Und es ist so dieser großer Unterschied zwischen Amerika und Deutschland.
Einfach mal raushauen und ich kann an dieser Stelle sagen, das Kompliment haue ich sehr gerne raus.
Ja,
aber es das hat ist total ja viel Spaß mit dir gemacht.
Ja, danke.
Ich freue mich, dass du hier warst und es war auch wieder so eine komplett andere Folge heute, weil es einfach mal zu schauen, so aus deiner Lebens- und Wohnerfahrung, wie sind so die Unterschiede zwischen diesen beiden Kulturen, diesen beiden Ländern und ja, einfach auch als Fazit zu sehen, dass die Unterschiede vielleicht gar nicht so groß sind und das ist alles, was uns miteinander vereint, egal woher wir kommen und auf welchen Stil wir stehen, in uns ist. Also richtig cool. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel.
Gerne.
Du hättest alle Rosen von mir bekommen heute. Und ich glaube nicht nur von mir, auch von euch wahrscheinlich da draußen. Und wenn ihr jetzt sagt, ach, ich bin gerade inspiriert, ich glaube, ich muss ein bisschen mehr America in mein Zuhause bringen, macht das. Und natürlich mit der besten Musik, die gibt es bei Brillux Radio. Also einfach mal reinhören oder mal auf der Internetseite schauen. Ansonsten macht's gut. Danke dir.
Danke, Erik.
Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Abonniert total gerne unseren Podcast. Und nächste Woche, da könnt ihr sehen, wie ich Victoria kennengelernt habe. Und Victoria ist eine sehr spannende Persönlichkeit. Die Frage, die ich mir gestellt habe, warum hat sie eigentlich keine Jogginghosen, sondern nur Leisurewear? Und was hat eigentlich Karl Lagerfeld damit zu tun? Und warum hat sie als Interior-Designerin alle Farben aus ihrem Zuhause verbannt? Ja, die Antworten auf all diese Fragen, die gibt's nächste Woche.
Andere lassen sich Botox spritzen, machen sich die Haare neu oder so, holen sich einen anderen Mann. So, ich habe gedacht, ich gestalte meine Wohnung ein bisschen um und habe tatsächlich mir neue Bücherregale besorgt. Ich liebe sie, ich finde sie wunderschön und habe beim Einräumen meines Bücherregals dann auch schon immer wieder gestutzt und dachte so, ach guck mal, das hast du auch noch und oh, das hast du ja auch mal gelesen, war das ja auch eine tolle Geschichte. Und dann habe ich am Ende davor gestanden und habe gedacht, dieses Bücherregal spiegelt mich ja 1:1 wieder. Das ist ja unfassbar. Das ist, als wenn einer meine Seele einmal nach außen gekippt hätte.
Brillux. Mehr als Farbe.